Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade zur heutigen Zeit ist unsere Gedanken, die vielleicht auch dazu führen, dass wir gegebenenfalls unter Depressionen leiden und in ein Rad reinkommen, wo man das Gefühl hat, man hat wirklich keinerlei Auswegmöglichkeiten. Und wer ist für unsere Gefühle zuständig? Ist es vielleicht auch der Darm, der da wirklich eine zentrale Rolle spielt? Und wie das Ganze miteinander zusammen in Verbindung funktioniert und wie man die Räder vielleicht so in Bewegung wieder bekommt, dass der Kopf wieder frei wird, man wieder in eine Unabhängigkeit kommt, ein gutes Gefühl im Leben zurückkehrt. Über das spreche ich heute mit meinem Gast, Dr. Med. Frank Schulze, Ganzheitsmediziner, gelernter Biobauer. Aber auch das Thema Ernährung und Sport ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt, der mit reinkommt. Und ich freue mich heute sehr, dieses große Rad zum Rollen zu bringen. Und ja, schön, lieber Frank, dass du heute da bist.
Ja, bin ich auch sehr gerne gekommen. Und ein ganz spannendes Thema, ja.
Ja.
Was mich auch selber immer wieder umtreibt. Du hast gesagt, gelernter Biobauer. Ja, das ist richtig. Ja. Also ich habe geschimpft, als ich das lernen musste. Das war so in den 60er Jahren. Ne? Und ich habe es gehasst. Aber nicht sehr lange. Ich habe relativ schnell gemerkt, hey, ich habe da eine Affinität dazu. Irgendwas ist da, was mich anzieht. Die Natur, die Beobachtung der Natur, die Beobachtung der Tiere, Kühe, Pferde, was auch immer. Ja. Also das fand ich immer sehr aufregend, weil das hat mir als jungen Menschen auch häufig Antwort gegeben und hat mir auch manchmal, man hat ja als junger Mensch häufiger depressive Verstimmungen, ja, weil man mit den Eltern in Konflikt ist, weil die Freundin nicht will, was man will, weil man die eine nicht kriegt, obwohl man sie haben will, die andere aber kommt. Also das waren ja so die Probleme in dieser Zeit. Ja, genau. Und ob man da, dann wollte man eine Ausbildung machen, da haben manche gesagt, nein, das machst du nicht oder machst es halt das. Ja, dass man da seine Vorstellungen und seinen Kopf durchsetzt, das hat auch manchmal zu depressiven Verstimmungen geführt, ja, wo man dann traurig war. Und da konnte man sich als junger Mensch eher hingeben. Ja. Und gerade als Landwirt, ja, also in dieser landwirtschaftlichen Ausbildung, da war ich ja viel draußen, da konnte ich mich auch mal irgendwo hinhocken und einfach so, also heute würde man sagen, blöd in die Luft gucken. Ja, es war es natürlich nicht. Ja. Da schweifen die Gedanken, da nimmt man die ganze Atmosphäre wahr. Alles unbewusst. Alles eher unbewusst. Mhm. Ja. Und danach geht es einem plötzlich wieder viel besser, ja. Man ist entspannter, man hat wieder Hoffnung, ja. Man ist aufgestellter und sagt, und sieht die Dinge dann vielleicht distanzierter. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Also in die Natur zu gehen bei Depressionen ist eines der Methoden, die wirklich innere Entspannung und vor allen Dingen Distanz bringen.
Hm.
Aber ich will eigentlich erstmal wo ganz anders hinaus. Ja. Also erstens mal stellen wir fest, dass die psychiatrischen Kliniken also bumsvoll sind. Ja. In 2017 hat ein Kollege ein schönes Buch geschrieben über die Wüstenmönche. Da geht es auch um die Frage Depression. Wie gehe ich damit um? Wie sind die Mönche damit umgegangen? Ja, und so weiter. Und dieser war der Chefarzt einer psychiatrischen Klinik der Universität Zürich. Und er hat gesagt, in den letzten 10 Jahren bis 17 hat sich die Zahl der depressiv Erkrankten verzweieinhalbfacht. Also das muss man sich mal überlegen. Ja? Wir leben hier in einem reichen Land, ein sehr reiches Land, ja, um nicht zu sagen, und trotzdem werden die Leute traurig. Und die, die nicht reich sind, die eher arm sind, träumen davon, reich zu werden, weil sie glauben, dass sie dann glücklich sind. Und das stimmt überhaupt nicht.
Mhm.
Das stimmt überhaupt nicht. In den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, habe ich auch immer wieder diese Botschaft bekommen, ob das in Afrika war oder irgendwo in europäischen Mittelmeerländern. Da glaubt man wirklich ernsthaft daran, dass Reichtum glücklich macht. Nein, es macht das ganze Gegenteil. Es macht traurig. Es macht satt. Es macht fantasielos. Es lähmt.
Mhm.
Denn der Antrieb ist der Mangel. Und es ist auch richtig so. Der Mangel treibt mich an, auf Nahrungssuche zu gehen, wenn ich nicht genug zu essen habe. Der Mangel an Information treibt mich um, Informationen zu finden. Heute haben wir alles. Ich mache nur Klick. Oder das gesamte Wissen der Welt habe ich hier in der Hosentasche. Also im Moment nicht, aber prinzipiell. Mein Smartphone. Das gesamte Wissen der Menschheit. Das muss ich sich mal vorstellen. Haben wir auf so einem kleinen Ding und können das zu jeder Zeit praktisch an jeder Stelle abrufen, außer natürlich in Deutschland. Da ist ja nicht überall Empfang. Ja, so. Und all das führt dazu, dass wir trotzdem exponentiell steigende Fallzahlen von Menschen, die Depressionen haben oder depressiv verstimmt sind. Diese Unterscheidung möchte ich bitte noch machen. Mhm. Ja, also es kann nicht jede Verstimmung gleich eine Depression sein. Ne? So, und dann stellt man sich die Frage, was war denn zuerst? War erst die Depression und die Körperstörungen danach oder war es umgedreht? Ja, und ich neige eher dazu zu sagen, hey, das ist eine Sache der fehlenden Dynamik. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist immer sowohl als auch.
Und ich frage dich noch, konntest du einen Zusammenhang erkennen bei der Beobachtung zwischen der Hinbewegung zur Natur und der Wegbewegung zur Natur in Bezug auf die Depression? Weißt du?
Ja, also ich habe festgestellt, ob das jetzt in Italien war oder in Afrika oder in Griechenland oder was weiß ich, wo ich noch überall gearbeitet habe. Die Menschen, die körperlich gearbeitet haben, mit der Natur, sprich mit dem Boden, die waren nicht depressiv. Da habe ich nie einen Depressiven kennengelernt. Ja, der hat vielleicht mal einen depressiven Anfall gehabt, weil ihm seine Ware zu einem schlechten Preis abgekauft wurden, weil wieder irgendwelche Spekulanten an den Märkten mit landwirtschaftlichen Rohstoffen spekuliert haben und seine Preise für seine Rohstoffe, für die er hart gearbeitet hat, hat er plötzlich nicht mal den Gestehungspreis bekommen. Ja? Also das kann schon depressiv machen. Ja? Also selbstverständlich, ja. Aber das ging dann ganz schnell wieder vorbei. Der hat dann wieder seine Arbeit, es ist seiner Arbeit nachgegangen, hat mit der Erde gearbeitet, mit seinen Tieren gearbeitet und so weiter. Also das klingt jetzt fast ein bisschen idealisierend. Nein, es ist aber so. Meine Geschichte möchte ich kurz erzählen. Ich habe ein Training, ein Coaching entwickelt. Die Leute kamen zu mir nach Griechenland auf das Grundstück, was ich da hatte. Und das war wie ein Geschenk, das Grundstück, wie ein Geschenk. Ich habe gesagt, irgendwas muss ich damit machen und muss es an die Menschen weitergeben. So, da kamen also Gruppen zu mir, die haben dort also ein bestimmtes, sag ich mal, ganzheitliches Training erfahren. Ja, das ist einerseits reinigend gewesen, sowohl über Infusion als auch über Ernährung und vor allen Dingen Bewegung. Natürlich sehr viel mit Tonbildung. Wir haben so ein Obertonsingen gemacht. Wir haben so eine Tonbildung gemacht wie im Yoga, das bis zum Schambein geht und so weiter. Am Meer, aufs Meer hinaus. Das bringt unheimlich Dinge in Bewegung. Wir haben Sachen gemacht wie Bewegungsübungen nach Alexander Lohn, ja, der sich da sehr damit beschäftigt hat, wie man also Energien aus dem Becken heraus aktivieren kann, um eben Dinge in Fluss zu bekommen. Denn alles, was so als Krankheit erscheint, ist ja eine sozusagen Blockade, fehlender Fluss, fehlender Energiefluss. Und mit diesen Methoden kann man das wieder in Fluss bringen. Natürlich haben wir auch exploriert, also das heißt, wir haben in Gruppen darüber gesprochen, wer was für ein Problem hat, oder auch in Einzelsitzungen Dinge besprochen, die andere nichts angehen. Keine Frage. Und wir haben sozusagen die Umwelt genutzt, diese wunderbaren großen Steine, die wir da auf dem Grundstück hatten, die dieses Firmament nachts mit diesem Sternenhimmel und der Reflexion aus dem Meer. Naja, also wer da nicht gesund wird, der weiß ich auch nicht, was da passieren muss. Ja, so. Aber das hilft, das trägt die Natur, da trägt der Kosmos mit dazu bei. Ja, und wenn man das gut gestaltet und die Leute sich darauf einlassen können, dann bewirkt das sehr, 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 sehr viel. Natürlich waren da auch immer Projekte, wo man etwas Sinnvolles noch zu tun hatte, wie Bäume pflanzen, Bewässerungssysteme verlegen, große Behälter eingraben in den Felsen, die so 20.000, 30.000 Liter Fassungsvermögen haben für Regenwasser und so weiter und so weiter. Also wirklich sinnerfüllende Dinge. Und ich habe gemerkt, diese sinnerfüllenden Dinge, wenn die kombiniert waren mit diesen Öffnungsübungen, die ich gerade beschrieben habe, dann hat es bei den Menschen unglaublich was bewirkt. Ja, das war wie so ein Schalter, so klack, war plötzlich das, womit sie gekommen waren, was sie täglich in ihrem Herkunftsgebiet, wo sie herkamen, bewegt hat und bedrückt hat, das war plötzlich weg, in Luft aufgelöst. Ja. Und manch einer von den Teilnehmern hat sich selbst in eine Zeit zurückbewegt gefunden, die der Kindheit entspricht. Das Kind, das am Tag 250 bis 450 Mal lacht. Mhm. Ja? Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich das gewollt. Das habe ich ja gewollt. Ich wollte ja, dass sie in der Lage waren, wieder Zugang zu den Möglichkeiten zu gewinnen. Klar, wenn man jetzt hier auf diese Grafik schaut, dann sieht man, dass also auch natürlich diese ganze Darmbelastung, da sieht man hier die Darmzellen, nicht? Und dann hat man da oben also die Möglichkeiten, die alle dazu beitragen, irgendwie Störungen auszulösen, ja? Und dann wird irgendwann diese Klebestelle zwischen den einzelnen Schleimhautzellen gesprengt und dann können also die Gifte, die man aufgenommen hat, ja, durch, keine Ahnung, die Pille oder Medikamente oder auch die Nahrung oder eben auch Allergene wie Laktose und und Gluten, die können dann plötzlich also zwischen den Schleimhautzellen durchdringen und werden im Blutgefäßsystem im ganzen Körper verteilt. Fatal. Die Menschen leiden unter Müdigkeit, unter Schwerfälligkeit, unter seelischer Not. Denn das kommt natürlich auch alles da in der Zentrale an, ja, und beeinflusst dort auch natürlich Stoffwechselvorgänge, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch so ein Gut-Brain-Achse haben oder ein sogenanntes, wie soll man sagen, Darmhirn, ja, was mehr Nervenzellen hat als das Rückenmark. Man könnte da vielleicht das Unterbewusstsein ansiedeln. Also das zieht runter, wenn das stattfindet. Das wäre sozusagen der organische Teil. Aber der ist nicht ganz unbeeinflusst von den emotionalen Vorgängen. Also wir wissen, dass emotionale Vorgänge auch die Zusammensetzung der Darmbakterien beeinflussen. Ja, wenn ich also schlecht drauf bin, dann werden die also in der Zusammensetzung schlecht. Es wachsen mehr Gasbildner. Das stört wieder diese gesunden Schleimhautzellen. Ne? Da kann es passieren, dass dann also Toxine durchmarschieren. Die machen mich dann auch wieder miesepetrig. Also eins bedingt das andere. Und man weiß manchmal gar nicht, was war denn eigentlich zuerst. Ja. Und an der Stelle müsste man natürlich auch mal sagen, wie sollte man denn da jetzt bitteschön auch vorgehen? Ja? Was wäre denn jetzt hier sinnvoll?
Ja, vor allen Dingen, ja? Was ist bei deinen Patienten damals passiert, als sie zu dir in die hast du es genannt, ganzheitliche Klinik?
Es war ein Therapiezentrum.
Therapiezentrum, ja. Genau. Und das wäre jetzt mal total interessant, was, wenn die kommen in Verbindung mit Natur, was haben die bekommen, als sie kamen? Hast du mit denen gefastet oder Einläufe? Das sind ja alles so Sachen, wo wir auch schon in Interviews darüber gesprochen haben. Und was passiert jetzt mit den mit den verschiedenen Positionen, die wir hier auf dem Bildschirm sehen?
Ja, also das war ganz einfach, nicht? Die kamen mit dem Flugzeug, als wir das in Griechenland gemacht haben und auch als wir das noch in Italien haben wir das Gleiche nochmal gemacht, ja. Dann kamen die mit dem Flugzeug an in Athen, bums, gelandet und dann waren die in einer völlig anderen Welt. Ja, diese Katzenmusik da, dann habe ich die mit Taxis abholen lassen vom Flughafen und dann sozusagen auf den Südpeloponnes transportieren lassen. Ja, das war in der Nähe von Neapolis, Laconia, es heißt die Region dort. Und wir hatten da ein großes Grundstück von 12.000 Hektar direkt am Meer. Das war ein altes Dorf. Das gab es für ganz kleines Geld mal zu kaufen, ja. Und da habe ich mir vorgestellt, dort ein Therapiezentrum zu installieren. Allerdings eben nicht Therapie wie üblich. Mhm. Quack, 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 und dann doch nichts ändern. Das war nicht meine Idee. Meine Idee war, zurückführen und das mobilisieren, was in einem an Informationen steckt, was vielleicht schon Generationen alt ist. Und da haben wir urbar gemacht, haben angebaut und haben uns davon ernährt. Das heißt, das ist wie so eine Rückführung quasi, aber nicht durch Sprache, Meditation oder Hypnose, sondern durch aktives Tun. Aktives Tun heißt, Hacke in die Hand und rein mit der Hacke in den Felsboden. Ne? Mhm. Das war eigentlich die Idee. So, angefangen haben wir natürlich mit Einläufen, haben wir natürlich mit Fasten. Also gab es mal 2 Tage Fasten, da gab es immer nichts. Jeden Morgen Bewegung, jeden Morgen an den Strand Sport machen, Bewegung, Qigong, eigene Übungen, die ich entwickelt habe, die aus der von dem Alexander Lohn sind und so weiter. Also wirklich ein sehr komplexes Programm, was dazu beigetragen hat, die Menschen wieder in Fluss zu bringen. Nicht? Die bringen also diesen ganzen Shit aus ihrem Alltag, ob beruflich, Familie oder Beziehung, bringen sie mit, tragen das in ihrem Rucksack und ich habe gesagt, das stellen wir im Apartment, lassen wir da liegen, interessiert uns jetzt mal nicht. Wir wollen jetzt mal wirklich das sehen, was in euch steckt. Mhm. Ja, das ist so in den Anfang der 90er Jahre gewesen, wo ich damit begonnen habe, ja, und da ist schon die Idee in mir gewachsen, dass das eigentlich mehr um Ressourcen gehen muss als um Problembehandlung. Okay? So. Und dann ging das natürlich los. Dann waren also entweder Projekte geplant, etwas zu Ende zu bringen, oder es waren Wanderungen geplant, in brütender Hitze Berge besteigen und dann wieder runter und gegenseitig helfen und so. Also all diese Dinge, die dazu beitragen, dass Leute sich besser kennenlernen und wissen, welche Potenziale sie den anderen geben können. Aber natürlich ist das Ganze nur funktionsfähig, wenn ich entsprechend auch die Ernährung umstelle. Wir hatten dann ein Restaurant in der Umgebung und die haben für uns gekocht. Und zwar klassisch griechische Kost oder klassisch italienische. Und zwar pflanzenreich. Es gab keinen Fisch. Es gab kein Fleisch. Es gab nur Pflanzenkost. Und es gibt in der griechischen Küche wirklich eine ausgefeilt exklusive Pflanzennahrung, ja, als Gericht, ja, ob das der Bauernsalat ist, ob das die Kräuter sind, die sie dort sammeln, ja, die man also als Kraut bezeichnet, übersetzt, ja, und die dann irgendwie besonders zubereitet werden. Das heißt nichts anderes als gedünstet, manchmal ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Ende. Und das schmeckt wunderbar. Und da wird man auch satt davon, ja, und man hat Leistungsfähigkeit, wie man sie bis dahin nicht kannte, weil ja der ganze andere Kram wegfällt.
Bleibt ob ja das weg, ja.
Bier ist, ob das also Alkohol, ob das Kaffee ist oder was weiß ich, Kohlenhydrate. Klar, natürlich langsam, aber sicher wurde dann das auch wieder eingeführt, ja. Und dann hat sich da ganz schnell innerhalb von 2-3 Tagen was bewegt. Die Leute waren meistens so 14 Tage, 3 Wochen da, haben dort ihre Ferien verbracht, ja, und haben sich da wirklich also intensiv drauf eingelassen. Man muss sich mal vorstellen, fast 30 Jahre her.
Ich habe ja schon mal gesagt, du bist ein Pionier, ja. Waren die Leute überhaupt schon bereit für so einen Change?
Ja, das war natürlich, weil ich sie motivieren konnte, ja, weil ich sie angebrannt habe, ja, weil ich sie entflammt habe für die Idee, dass Change-Prozesse mit Verzicht zu tun haben. Mhm. Das geht nicht anders. Ich kann keinen Change vollziehen, wenn ich nicht irgendwas dafür weglasse. So, das war eigentlich die Botschaft und die Idee. Und mein wirklich geschätzter und guter Freund und über lange Jahre aus Afrika-Zeiten gewachsene Freundschaft zu einem Kollegen, der dann leider tödlich verunglückt ist, der hat es erkannt, ja. Und wir hatten so einen Austausch. Also ich bin mit Patienten nach Deutschland geflogen, in die Praxis, die wir da gemeinsam betrieben haben. Aber ich war in Griechenland und er kam mit deutschen Patienten nach Griechenland geflogen, ja. Und da haben wir bestimmte Dinge gemacht, gerade bei Leuten, die eben in einer besonders tiefen Blockade waren, also Regulationsblockade, die haben wir dann in Griechenland ihnen geholfen, dass sie aus dieser Blockade rauskamen. Ja? Und das war wirklich Bewegung, Ernährung, Therapie und liebevolle Zuwendung. Mhm. Liebe zu sich selbst, Liebe zur Natur. Die Natur als das zu erkennen, aus dem man selbst kommt, ist eine Irrsinnserfahrung. Ja, ich habe einen großen Geldinvestor im Klientel gehabt. Der hat mit Millionen hin und her geschoben weltweit. Und er fand das ganz toll. Aber irgendwann kam er in die Krise. Ja? Und da habe ich gesagt, du hast nicht mal Lust, kommst mal vorbei. Da waren wir schon in Italien. Und da habe ich gesagt, du mach doch mal mit. Ja? Und mit dem habe ich genau das Gleiche gemacht. Ja? Weil der hatte auch eine Sinnkrise. Wo soll es hingehen? Einige Scheidungen, Beziehungen nicht funktioniert und so weiter. Geschäftlich war alles irgendwie komisch. Ja, was machst du denn jetzt zukünftig? Ja, ich werde vielleicht ein Buch schreiben. Ja, ich sage, das ist alles oder was? Was willst du mit deinen scheiß Millionen anfangen? Wie willst du die nicht sinnvoll einsetzen? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal irgendwie rausfinden. Naja, also der hat eine Axt in die Hand gekriegt. Das war übrigens auch ein wichtiger Teil. Die Axt ordentlich führen, Schnitte auf dem Holz durchführen und dabei bestimmte Atemübungen, Körperhaltung und so weiter. Und er hat einen Baum gefällt, so in dem Durchmesser. Wir haben nicht Bäumchen gefällt, wir haben Bäume gefällt. Und das haben auch die Frauen gemacht, ja. Und er hatte eine Schnittfläche, das sah aus, als hätte er mit der Rasierklinge den Baum durchgeschnitten. Fragt man sich, wo kommt das her? Und dann sagte er, meine ganzen Vorfahren waren Landwirte und haben urbar gemacht. Das Land urbar gemacht. Also das Land bestellt, das stak in ihm drin. Er war eigentlich Landwirt. Im tiefsten Inneren war er Landwirt. Und das kam da raus. Und er hatte danach eine klare Vision, wie sein Leben weitergeht. Er ist dann gestorben. Er wollte nicht mehr. Mhm. Ja, also auch diese Entscheidungen sind möglich, zu sagen, hey, das war's jetzt. Ich habe alles gesehen und überhaupt habe ich keine Idee. Und außerdem ist sowieso alles scheiße gelaufen. So, ja, obwohl ich hinten dran Millionen stehen habe, das macht nicht glücklich. Das beruhigt vielleicht mal einen Moment, aber glücklich macht es nicht.
Aber seine Erkenntnis hatte er, gell? War dann einfach vielleicht auch
Hat er gesagt, es ist gut so, wie es ist. Alles genau. Gut. Ja. Alles wunderbar. Hatte dann sein Stück, sein Baumstamm auf seinem Schreibtisch stehen. Ja. Mhm. Ich habe ihn dann mal besucht, in Heidelberg war der. Und dann habe ich ihn besucht, ja, und da denke ich, ach guck, du hast da deinen Stamm noch hier stehen. Ja, sagt er, das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm. Das war für ihn die Identifikation mit der Zeit, die er mit mir hatte. Ja. Ja. Also spannende Geschichten, wirklich spannend. Ja. Und ich habe jetzt gerade ein langes Gespräch mit Psychotherapeuten oder beziehungsweise Psychologen gehabt von der Uni in Zürich. Und ich sage, hey Leute, so geht das nicht, wie ihr das macht, dieses ständige Gequatsche. Das bringt nichts auf Dauer. Dann entscheidet er sich und hinterher revidiert er die Entscheidung und sagt, ach nee, das war vielleicht doch nicht richtig. Man muss was tun. Ja? Also wenn ich schon Therapie mache, deswegen habe ich auch gesagt, ganzheitlich muss der Körper dabei sein. Mhm. Ich kann das eine nicht vom anderen loslösen oder umgedreht. Es geht nicht.
Ja.
Das ist die Erkenntnis aus dieser Zeit und ich kann das auch immer wieder weiter vertreten und auch als Botschaft an die Menschen weitergeben. Hey Leute, reine Exploration, also Gesprächstherapie, das reicht nicht.
Nee, ich glaube, jeder, der mal die Erfahrung gemacht hat, wie sich das anfühlt, Wut loszulassen, Steine klopfen, irgendwo draufschlagen oder so, das befreit ja. Das sind ja nachher dann wahrscheinlich die...
Also es gibt da so Methoden, ich habe ja nun auch eine psychotherapeutische Ausbildung, damit so Schamstoffschlägern irgendwo drauf zu hauen. Also das finde ich extrem, ich möchte schon fast sagen, kastriert. Mhm. Ja, das ist eine kastrierte Variante der körperlichen Exploration. Ich finde, die Axt oder die Hacke in den Boden und damit was Sinnvolles anstellen, da ist die Wut ganz schnell weg. Mhm. Und dann kommt vielleicht die Trauer. Das ist ja das, wo ich hin will. Ja. Also dann kommt die Trauer und dann sage ich vielleicht, lass die Hacke fallen und sage, so eine Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ja. Und da habe ich doch das und das und das und das. Mhm. Dann kann man arbeiten. Ja. Dann kann man wirklich, dann ist das Feld offen. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dann kann, wenn der dannjenige weiterarbeitet, kriegt das Ganze einen ganz anderen Sinn, einen ganz anderen Inhalt. Ja. Mhm. Und ich finde, das hätte eigentlich jeder verdient, dass er diese Erfahrung macht, anstatt in diesen Betonklötzern zu wohnen, ja, abgeschirmt und überhaupt keinen Zugang mehr zu nichts. Ja. Also ich habe echt schon überlegt, ob ich solche Kurse wieder anbieten soll.
Ja, ich wollte gerade sagen, hey, sag mal, die Welt schreit ja wirklich danach.
Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, ja. Es gibt einen Roland Honecker in der Schweiz, der macht sowas und führt die Leute wieder in die Natur. Und dann müssen sie über Bäume steigen. Das ist so ein Teil. Ja? Aber ich glaube, es gibt noch viel bessere Sachen. Ja? Nämlich sinnerfüllende Dinge zu tun, ja? Die mit körperlichem Einsatz zu tun haben, aber gleichzeitig therapeutisch begleitet sind. Ja? Also Hilfe zur Ausleitung, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das Einzige. Ich will nie wieder behaupten, ich würde therapieren. Ich gebe nur aus Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn das jemand gerne möchte, dann kann er das annehmen und wenn nicht, dann kann er es lassen. Also ich dränge das niemand auf. Aber ich denke, wir müssten auch da ein bisschen differenzierter vorgehen. Ja? Wir müssen dem Menschen selbst überlassen, was er möchte und was er nicht möchte. Mhm. Und wir bieten eigentlich nur an und sagen, also wenn du das machst, kannst du davon ausgehen, dass das und das da hinten rauskommt.
Ja, super. Schöner Ansatz, vor allen Dingen für die Menschen, die wirklich die Entscheidung zur Gesundheit treffen möchten und gerade in so einer Depression verharrt sind.
Ja.
Wie würdest du jetzt wirklich in Bezug auf das Gehirn anfangen? Wie kommt der Körper in die Selbstheilung?
Ja, also es gibt eine ganz tolle wissenschaftliche Arbeit aus Amerika. Ich habe sie jetzt nicht parat, aber ich kann sie gerne raussuchen. Die sagt nämlich ganz deutlich und zwar sehr genau, dass die Kalorienreduktion bestimmte Prozesse im Hirn freisetzt.
Okay.
So, pass auf. Jetzt gibt's ja nun so ganz tolle Beobachtungen, dass man also Mäusen zum Beispiel Bifidobakterien und Lactobacillen gegeben hat und dann werden die ganz mutig, ja. Mhm. Und dann sagt man, okay, Männer, die also die Bifidobakterien essen, die sind also auch plötzlich risikofreudiger. Da muss ich immer fragen, was war denn zuerst? Mhm. Ja?
Ja,
hat man das mit einer Botschaft verbunden? Mhm. Also nicht das Mittel entscheidend, sondern die Botschaft. Ja. Kennen wir diesen Ausspruch aus der Homöopathie? Dann ist eigentlich klar, was war zuerst? Das war die Botschaft, ne? Weil die bleibt hier oben hängen und das wird ein richtiger Anker. Das heißt also, da werde ich mutiger, wenn ich das nehme, ja? Wie will man das begründen? Wie will man der Maus begründen, ja, dass die dann mutiger durch das Wasser schwimmt? Sind so, gibt so Versuchsaufbauten, ja. Kann sein, weiß ich nicht, ja. Ist möglich. Ich finde auch nicht, dass es also schlankmachende und dickmachende Bakterien gibt. Ja, es gibt sicher bei dicken Bakterien, die der Schlanke nicht hat. Aber was war da zuerst? Die Versuche hat man gemacht, es hat wohl bei Mäusen geklappt, bei Menschen nicht, ja. Aber auch nur vorübergehend. Am Anfang sind die schlanker geworden, wenn man ihnen Schlankmacherbakterien gegeben hat, und dann hatten sie plötzlich wieder Dickmacherbakterien. Weil es hat etwas mit Entscheidung zu tun. Ja. Es hilft nichts. Und das ist vielleicht auch für die Maus, die ich adaptiert habe an viel Fressen, ja, und vielleicht mit einer Nährstoffmangelernährung. Dann fehlt der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, B12 oder irgendwas, ja. Aber sie wird dick und fett, aber die Entscheidung, nichts mehr zu fressen, das geht nicht mehr, weil sie ist konditioniert und alles ist so gebahnt. Okay. Bedeutet für uns Menschen, um da mal einen Strich drunter zu machen, es ist ja sehr komplex, wir kommen nicht umhin, eine Entscheidung zu treffen. Das ist vielleicht, es klingt blöd und es mag sein, ich wiederhole das immer wieder, weil ich meine, das ist der einzige Weg. Wir können nicht warten, dass irgendetwas aus dem Himmel herabsteigt und uns dahin führt, wo wir gerne wären. Das schlank und schön zu sein, muskulös und dann vor allen Dingen auch alt werden, ohne krank zu sein. Nein, dafür muss man sich entscheiden. Ja, dafür muss man sich entscheiden. Das bedeutet Einstieg zu einem Ausstieg. Und wenn ich als erstes mal die Kalorien reduziere und wie wir es jetzt machen, dass wir sagen, okay, statt vielen Kalorien kriegst du schöne pflanzliche Nährstoffe, dann sagt das Gehirn, Jubel, großer Jubel, alles klasse, alles toll, was willst du mehr von mir? Ja? Gib mir mehr von dem. Wie das zusammenhängt, sehen wir hier auf der Grafik. Also wir wissen inzwischen, dass das Serotonin zu 95% im Darm gebildet wird und wird dann ins Gehirn geleitet. Also bis vor ein paar 10, 15 Jahren nahm man noch an und hat das auch so verbreitet, dass das Serotonin ausschließlich im Gehirn gebildet wurde. Mhm. Klar, das kommt immer darauf an, wer schaut hin. Ne?
Ja, es ist der Forscher. Ich habe es auch so referiert. Ja, ich habe es auch so gelernt. Ja,
ja, ja. Es ist eben nicht so. Ich habe extra nochmal nachgelesen, bevor ich die Grafik entworfen habe. Es ist tatsächlich so, ja. Und inzwischen ist man da also auch übereingekommen und stimmt dem zu. Das bedeutet eben auch, dass über die Darm-Hirn-Achse, also die Gut-Brain-Axis, wie die Amerikaner sagen, sozusagen 90% Information läuft. Mhm. Ja? Und nur 10% über die Hirn-Darm-Achse. Das Ganze natürlich über den Vagusnerv, ja, das ist sozusagen der Nerv des vegetativen Nervensystems, also das, was autonom ist, wo wir keinen Einfluss drauf haben, ja, also über Meditation zum Beispiel oder eben Nahrungsveränderung, dann gibt's auch andere Informationen. Das geht da hin und her. Aber klar ist, Serotonin geht ins Gehirn, wir fühlen uns wohl, wir sind leistungsfähiger, wir sind motivierter, wir sind ausgeglichener, wir sind in der Stimmung einfach resilienter und damit eben auch stressresilienter. Ja. Ja. Und wir machen ja eine Studie, wo wir auch die Wirkung unseres Konzeptes messen bei Patienten, die also Tumorgeschehen hatten und jetzt im Fatigue-Syndrom sind, im chronischen Fatigue-Syndrom. Und da messen wir jeden Morgen mit einem bestimmten Gerät sozusagen die Regeneration über die Nacht. Mhm. Ja, und es ist ganz interessant, Menschen, die hoch regeneriert sind, also das liegt dann so bei 120%, die sagen uns, ey, ich habe mich so scheiße gefühlt. Und dann, wenn sie richtig schlecht regeneriert waren am Morgen, haben sie gesagt, oh, ich habe mich so toll gefühlt. Das zeigt uns ganz deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmer sind Adrenalin-Junkies, die sich im hohen Adrenalin, wenn die Regeneration schlecht ist, gut fühlen. Und wenn das Adrenalin absinkt und damit auch das Cortisol, dann fühlen sie sich schlecht, weil dieser Zustand ist eigentlich voller Entspannung.
Das ist ja aber auch, gell? Da muss man auch erstmal mitgehen.
Da muss man erstmal dahinter kommen. Ja. Ja. Also ich habe da über viele Jahre das getestet und ausprobiert und habe das nicht verstanden, ja, und habe immer wieder gemessen. Also ich mache das schon bestimmt 15, 20 Jahre und heute weiß ich, aha, so läuft der Hase, so hängt das zusammen. Das Gerät wurde entwickelt für Leistungssportler, ja, also die Olympiateilnehmer und so weiter, Hochleistungssportler. Und wir nutzen das, um einfach zu sehen, wie ist denn die Regenerationsfähigkeit? Was hat der denn für eine Vagusreserve? Das heißt also für eine Entspannungsreserve. Ja? Wie resilient ist er denn gegenüber Stress? Wie wahrscheinlich ist, dass die Resilienz hoch ist, wenn er gut tief geschlafen hat? Was übrigens in dem Drei-Phasen-Programm uns immer wieder berichtet wird, dass die Leute schlafen wie die Murmeltiere. Ja? Mhm. Und zwar nicht nur 4 Stunden, sondern teilweise 7, 8 Stunden. Und aufwachen, als wären sie neu geboren, ja? Berichten die Leute. Und wenn wir das messen, dann sehen wir, aha, schau, die sind in einer ganz hohen Regeneration.
Mhm. Super. Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen.
Ja, wir können gerne noch eine Aufnahme machen.
Ja, sehr gerne, weil es doch so ein spannendes Thema ist, wie das alles miteinander zusammenhängt und auch für mich neue Erkenntnisse. Nochmal vielen Dank dafür, lieber Frank.
Gerne.
Und ja, bis hoffentlich bald.
Danke vielmals, ich werde sicher wiederkommen. Vielen Dank.
Super. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie weitere Informationen zu unserem Gast möchten, dann gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv. Da können Sie Dr. Frank Schulze eingeben, in die Suchleiste kommen, direkt zu den Kontaktdaten, weitere Interviews mit ihm. Und ja, da wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den Interviews und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.